Aufwärts stolpern, der Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Ich bin Lukas Huber, Pfarrer von der reformierten Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen im Kanton Schaffhausen.
Und ich bin Anna Neff, ordinierte Pfarrerin. Ich arbeite als Jugendarbeiterin in der Stadt Chile Winterthur. Der Podcast vom Landeskirchenforum und von Reformiert bewegt richtet sich an reformierte Kirchengemeinden. Wie werden wir von einem Dienstleistungsanbieter mehr zu einem Beziehungsnetzwerk? Zu einem Beziehungsnetzwerk, wo sich Menschen plötzlich fragen, ob der christliche Glaube etwas mit ihnen zu tun haben.
Das ist Staffel 4, Staffel mit Gästen, Episode 9. Dominik Reifler, wie lebt man als regionale Kirchgemeinde?
In dieser vierten Staffel reden wir mit Menschen, die etwas zu sagen haben in Sachen Gemeindebau. Heute reden wir mit Dominik Reifler. Er ist Pfarrer von der Kirchengemeinde Gellert in Basel. Schön, dass du da bist, Dominik. Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, gern. Ich sage vielleicht gerade noch kurz etwas zu der Kirchengemeinde Gellert zuerst. Es ist eigentlich Kirchengemeinde Münster, also die Münstergemeinde.
Okay.
Und da gibt's drei Gemeindeteile, also drei Gottesdienstorte, drei Orte, wo am Sonntag jeweils Gottesdienst haben. Das ist das Innermünster, wie man dann sagt, also das Münster Basel. Und dann St. Jakob und dann die Gellerkirche. Also wir sind eigentlich nicht die Kirchengemeinde, sondern einfach die Gellerkirche, die zu der Kirchengemeinde Münster gehört. Aber das nur jetzt einfach schnell, wie man das Ganze muss einordnen. Ich selber komme aus dem Kanton Zürich, wie man unschwer gehört, bin 59, geheiratet mit der Silvia glücklich seit 35 Jahren.
Schlecht.
Wir haben drei erwachsene Söhne. Seit dem Jahr alle drei verheiratet und sogar schon zwei Enkel. Okay. Die sind unsere grosse Freude. Ich sage jetzt mal kurz Werbespot. Grossvater ist die beste Lebenszeit.
Okay.
Für einen Mann.
Sehr schön.
Jawohl. Wie lange bist du im Gellert?
Ja, es sind jetzt gut 7 Jahre, knapp 8 Jahre, ich glaube 7 3/4 etwa. Vorher bin ich in Winterthur gewesen.
Jetzt eben, Gellertkirche. Ihr seid auf der einen Seite eingebunden in die Kirchgemeinde Münster. Ihr seid nicht nur gleichzeitig Kirche fürs Gellert-Quartier in Basel, sondern ihr seid auch zu einer regionalen Kirchgemeinde geworden für die ganze Nordwestschweiz, inklusive zum Teil sogar Leute von Deutschland und Frankreich. Jetzt, wie ist es zu dem gekommen, dass ihr so gross geworden seid?
Ja, das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich würde zuerst mal sagen, wir sind wirklich eine Quartierkirche im Gellerquartier. Das Quartier ist ja, das ist ein bisschen speziell, das ist wirklich ein Quartier, das geplant worden ist in den 60er Jahren. Und nachdem man das geplant hat, hat man gemerkt, jetzt muss man noch irgendeinen Mittelpunkt haben. Da hat man dann gemerkt, das könnte der Christoph-Merian-Platz sein. Und dann hat man gefunden, da braucht es doch auch noch eine Kirche. Das ist also die Zeit gewesen, wo man noch reformierte Kirchen gebaut hat. Und dann hat man die Kirche dort reingebaut. Und von dort her ist es uns wichtig, dass wir sicher Quartierkirche sind. Aber, wie ihr ja auch wisst, ist Basel situiert im Dreiländereck. Das heisst, die Distanz zu Süddeutschland oder zum Elsass ist sehr klein. Das könnte man eigentlich auf die Stadt Zürich reinprojizieren. Dann würde man einfach sagen, es ist in einem anderen Quartier. Von dort her tönt jetzt das grösser, als es eigentlich ist. Ein paar hundert Meter von unserer Kirche weg fängt schon Basel Landschaft an. Das hat einfach ein gewisses Einzugsgebiet. Ja, wo es von dort her dann auch Menschen gibt, die jetzt halt einfach in Süddeutschland oder im Elsass wohnen und da in die Kirche kommen. Gut, man kann sagen, dass natürlich unser erster Pfarrer, der Pfarrer Hans-Uli Herrmann, der gibt's übrigens immer noch, der lebt noch, der kommt noch zu uns in die Kirche. Das ist ganz toll, er ist jetzt sehr alt. Er hat eigentlich konsequent Gemeindeaufbau verfolgt und hat sich auch Inspiration von anderen Orten, anderen Kirchen geholt, unter anderem zum Beispiel die USA. Dort ist er dann zurückgekommen mit dieser Idee von Hauskreis. Das ist etwas Revolutionäres gewesen. Der Kirchenvorstand hat das ihm eigentlich verboten. Und hat es dann gleich angefangen und das hat boomt. Also, da hat es irgendwo durch vielleicht etwas Innovatives gehabt, wo schon eigentlich ein bisschen fast zu den Genen von dieser Kirche gehört. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt gewesen, wieso es dann, denke ich, über eine regionale Ausstrahlung ausgegangen ist.
Jetzt, Gellertkirche hat ja theologisch ein ziemlich klares Profil. Ja, ich weiß nicht, wie würdest du das bezeichnen?
Ja, es ist noch spannend. Gellerkirche wird von aussen, glaub, als relativ homogen wahrgenommen, also eine Gemeinde mit einem, ich sage jetzt mal, landeskirchlichen Profil grundsätzlich, aber in Richtung evangelikal, pietistisch, charismatisch, aber irgendwo durch homogen. Und mit dem Bild bin ich auch in Gellerkirche gekommen. Und als ich dann da war, habe ich gemerkt, oh nein, das ist ganz anders. Es gibt ganz viele verschiedene Glaubensfarben. Es ist jetzt bei den Gellerkirchen so gewesen, das war vor meiner Zeit gewesen, dass es eigentlich eher so war, dass die reformierte Kirche eigentlich ganzen Haufen Leute von den Freikirchen angezogen hat und nicht, vielleicht wie es manchmal sonst umgekehrt erlebt. Und von dort her sind halt dann auch ganz viele verschiedene Glaubensfarben reingekommen in die Kirche. Und von dort her ist es also eigentlich nicht homogen, auf eine Art, oder? Im Bekenntnis vielleicht, dass Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, sicher schon homogen, aber dann gibt es von dort aus ganz viele Farben. Und das ist immer ein bisschen die Herausforderung, auch einen guten Weg zu finden, miteinander. Das führt manchmal auch zu Spannungen, wo man dann wieder muss reden miteinander, wo man muss schauen. Aber es ist ein guter Weg, es ist dafür auch sehr ein vielfältiger Weg. Und es ist natürlich schon so, dass Gellerkirche ein gewisses Profil hat, innerhalb von der Münstergemeinde auch. Wir haben eigentlich ein bisschen das Konzept, dass die drei Gemeindeteile je ein bisschen ein verschiedenes Profil haben. Und Gellerkirche hat sicher ein Profil, wo sie sich eigentlich grundsätzlich unter den Missionsauftrag, wo Jesus den Jünger vor vielen, vielen Jahren gegeben hat, stellt. Und das würde jetzt vielleicht jetzt nicht gerade jede Kirchengemeinde von sich sagen, das ist jetzt unser Profil, oder? Mhm. Und das gibt natürlich auch Licht und Schatten, das ist klar, wie überall. Überall, wo es ein Profil gibt, gibt es dann Befürworter und Kritiker. Das ist in der Politik so, das ist im Showbusiness so und das ist auch in der Kirche so. Von dort her, da sind wir sicher nicht ausgenommen. Auch da sind wir natürlich immer wieder einen guten Weg am Suchen.
Mhm. Wie gehen wir denn um mit dieser Spannung? Es gibt ja dann eine gewisse Spannung zwischen der, auf der einen Seite die fromme Arbeit, du hast vorher evangelikal genannt, und auf der anderen Seite sind ja einfach Quartier gemeint, wo ihr Leute beerdigt, die euer theologisches Profil nicht teilen, zum Beispiel. Wie gehen wir denn mit dieser Spannung um?
Es ist so, dass ich immer wieder feststelle, dass wenn Menschen kommen für eine Beerdigung, dass ihnen eigentlich gar nicht so klar ist, dass es da überhaupt Profil gibt. Die haben ganz einen anderen Fokus. Die trauern um ihre Angehörigen und da geben wir natürlich unser Bestes und von dort her stellt sich diese Frage so praktisch gar nicht. Ich würde sagen, Gellerkirche ist natürlich im Ganzen in der Stadt gesehen schon klar situiert und da gibt es vielleicht auch Menschen, die sagen, da gehe ich jetzt vielleicht lieber in eine andere Kirche. Die sind etwa alle 500 Meter voneinander weg, oder? Das heisst also, es ist relativ einfach, zum einfach eine andere Kirche zu besuchen. Und ich weiss nicht, ob das allen bekannt ist, aber Basel hat ja schon länger die Möglichkeit, dass die verschiedenen Kirchengemeinden, also dass man eigentlich, egal wo man wohnt, nicht dann zwingend zu dem zu der Quartierkirche gehört, sondern dass man seine Zugehörigkeit zu der Kirchengemeinde wählen kann. Und das spielt ganz sicher auch. Also wir haben eigentlich nicht so viel Spannungen in diese Richtung.
Weil die Leute dann einfach auch noch jemand anders hingehen können.
Genau. Sie können noch jemand anders hingehen oder sie kommen von jemand anders. Das spielt sich eigentlich recht gut ein.
Das ist wahrscheinlich übrigens auch ein Vorteil von der Stadt. Auf dem Land ist das ja anders. Auf dem Land, wo du einfach den Dörfer hast, dort ist, wenn du ein sehr klares Profil hast, kriegst du viel stärker die Spannungen, weil halt trotzdem, du bist Pfarrer von diesem Dorf und du kannst dann die Leute, wenn du in ein anderes Dorf schickst. Also ist einfach, das ist offensichtlich
das ein gewisser
natürlicher Vorteil von der Stadt.
Ja, würde ich auch sagen, das ist anspruchsvoller in einer Landgemeinde, eindeutig. Das ist da weniger virulent in einer Stadt, ja.
Wobei, ich würde sagen, schlussendlich ist es ja nie so, dass du alle erreichst mit dem, was du machst. Egal wie offen dein Profil ist. Von dem her ist wahrscheinlich eine klare Benennung von dem Profil, das du hast und den Leuten, die du dich darauf fokussierst, hilft vielleicht auch.
Ja, Anna, ich finde es sogar fairer, weil es ist ein bisschen wie mit den Tram, die bei uns hier angeschrieben sind, mit den Tramli in Basel. Da hat es zum Beispiel den 14er und da weisst du, der 14er bedient die und die Stationen und hat zum Ziel, den die Zieldestination. Und der Zehner hat dann anders. Und du hast dann nicht Leute, die in dem 14er sitzen und immer mit dem Tramchauffeur diskutieren, ja, aber ich kann eigentlich nicht dort hin, weil ich will eigentlich da aussteigen. Das hast du dann weniger. Also ich denke, es ist gar nicht so unrichtig, wenn man das macht.
Mhm. Und der 14er hat auch den Vorteil, dass er zum Stadion fährt. Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
Und das spricht,
und zu den Gellerkillen. Genau.
Jetzt, was ich spannend finde bei euch, bei den Gellerkillen, ist auch, ihr finanziert euch nur zu einem sehr kleinen Teil durch Kirchensteuer. Wie geht das?
Ja, das hat auch eine Geschichte und die hat wirklich schon früh angefangen. Das war unter dem zweiten Pfarrer der Gellerkillen, vom Pfarrer Roger Rohner. Der hat irgendwann gemerkt, wenn die Gemeinde so wächst, mit diesen Finanzen, die wir einfach haben, aufgrund von der Allokation, von der Anzahl Mitglieder, können wir nicht weiter bauen. Und so ist die Idee von einem Förderverein entstanden. Zu einer Zeit, wo es vielleicht in der Schweiz noch keine grosse Finanzknappheit gegeben hat in den reformierten Kirchen. Und das hat sehr bescheiden angefangen. Da ist ein Vikar, der beim Roger Rohner ein Vikariat gemacht hat, gefragt worden, ob er sich vorstellen könnte, eine Teilzeitanstellung zu bekleiden in dieser Kirche. Und das hat bescheiden angefangen. Ich meine, da muss man also an Bruno Waldvogel ein Kränzchen winden und seiner Familie. Die haben sich auf das eingeladen mit einem gesicherten Lohn von etwa 3 Monaten. Und das hat irgendwo durch die Leute berührt und haben gesagt, wir möchten nicht Teil von dem sein. Wir wollen da neben der Zeit, den Gaben und dem Gebet auch mit Finanzen einsteigen. Und das hat eine Entwicklung gegeben. Jetzt, schlussendlich, sind wir bei einer Vollbesetzung bei etwa 14 Mitarbeitern Teil und Vollzeit.
Wow.
Und bei einer Finanzierung vom Förderverein im Gemeindebetrieb und mit den Angestellten von 2/3. Da ist jetzt allerdings, sind die Gebäude nicht eingerechnet. Das ist nochmal eine separate Rechnung. Aber es ist wirklich sehr gewachsen. Und mittlerweile wird es von der ERK Basel-Stadt eigentlich allen Kirchengemeinden empfohlen. Schaut doch, dass ihr mit Drittmitteln arbeiten könnt, damit ihr, ja, eure Leute können weiterhin angestellt behalten.
Ja.
Mhm. Aber das heisst, bei euch hat es nicht aus Spargründen eigentlich angefangen, sondern aus der Vision, um weiter zusätzliche Sachen machen und weiter bauen an der Gemeinde.
Ganz genau, so hat es angefangen, ja.
Und wie kriegt ihr denn das Geld? Also das Geld liegt ja nicht, auch in Basel liegt nicht einfach auf der Strasse. Wie macht man das? Es reicht ja nicht, einen Förderverein einfach zu gründen und zu sagen, wir brauchen Geld.
Ja, es hat, glaube ich, schon mit dem zu tun gehabt, dass Menschen da gewesen sind, die gesagt haben, das ist genau das, was wir wollen. Und das möchten wir unterstützen, weil wir wollen, dass das weitergeht oder sogar noch wächst. Also ich glaube, es hat viel mit dem zu tun gehabt, dass Menschen gesagt haben, da ist uns wohl, da wollen wir bleiben, da wollen wir uns einbringen und wir haben sogar vielleicht noch mehr Wünsche. Wir wollen vielleicht sogar noch ein attraktives Kinderprogramm oder ich weiss nicht, was es dann war. Im Ganzen würde ich sagen, als Titel Money Follows Vision. Also sie haben gesagt, das ist das Profil, das uns gefällt, da wollen wir bleiben und wir wollen auch dafür sorgen, dass das so bleibt oder sogar noch wachsen kann. Mhm. Ich glaube, es hat mit einer starken Identifikation von der Kirche zu tun gehabt mit den Leuten.
Und umgekehrt mit einer starken Vision.
Ja, eben, das ist schon in der Tradition, wie ich es jetzt sehe. Ich bin ja da, ich habe das gar nicht aufgebaut, ich bin einfach als dritter Pfarrer gekommen da. Das ist schon eine starke Vision gewesen von diesen beiden Vorgängern und dann schlussendlich auch vom Kirchenvorstand, der irgendwann gesagt hat, wir möchten eigentlich gerne Leute anstellen, die eine Sicht haben für den christlichen Glauben und für die Kirche. Und das geht ein bisschen über das raus, dass einfach Menschen einmal für eine Stunde am Sonntag den Ort kommen zu besuchen. Und das kombiniert hat dann auch bei der Auswahl der Angestellten natürlich eine gewisse Richtung eingegeben. Und das ist sicher auch hilfreich gewesen, würde ich jetzt sagen.
Jetzt hat der Gillert Kirche gemeint, nicht nur viele Leute, die kommen, nicht nur Angestellte, sondern ihr habt ja auch sehr viele unzahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wie macht man das, dass so viele Leute mitschaffen?
Ja, also ich würde zuerst sagen, also Gellerkirche kocht absolut auch mit Wasser. Wir haben jetzt auch nach der Pandemie weniger Menschen in den Gottesdienst oder auch weniger Freiwillige, die mitschaffen. Wir müssen uns auch immer wieder nach der Decke strecken. Aber vielleicht im Vergleich zu anderen Kirchen ist es immer noch viel. Aber ich würde jetzt vielleicht so sagen, der Klaus Douglas hat es mal so gesagt, der Pfarrer hält nicht den Gottesdienst, sondern die Gemeinde feiert den Gottesdienst. Also, dass es eigentlich darum geht, dass viele Leute, jetzt in Bezug auf den Gottesdienst, oder, ja, Gaben haben, Neigungen haben, Stärken haben, Talent haben. Wieso ist es nicht möglich, in einem Gottesdienst ihnen mehr Menschen zu beteiligen, als einfach der Siegerist, der Organist und der Pfarrer? Und das gilt eigentlich für die ganze Arbeit bei uns. Wir arbeiten praktisch nur in Teams. Es gibt ganz wenig, oder wenn überhaupt, Einzelkämpfer in der Gellerkirche. Und damit heisst es natürlich auch, die Menschen kommen die Verantwortung über. Und damit kommt natürlich auch das, dass sich Menschen identifizieren mit dem, was sie machen, mit dieser Kirche, mehr als wenn man einfach nur kommt, reinsitzen und dann sagt, ist gut, mittel oder schlecht gewesen. Mhm. Also Beteiligte mehr als dann Konsumenten vielleicht, könnte man sagen.
Ihr habt einige Angestellte und da ist ja dann die spannende Frage, wie findet man gute Leute? Wie habt ihr eure Angestellten gefunden?
Ja, also wenn du jetzt wüsstest, wie Lukas, dann müsstest du mir das unbedingt sagen. ich würde sagen, auch da, wir strecken uns nach der Decke. Einerseits finden wir es einen grossen Vorteil, homegrown, wenn ich das so darf sagen, also Menschen, die in der Gellerkirche aufgewachsen sind. Es gibt halt sehr viele Vorteile. Sie kennen die Kultur schon, sie kennen die Vision schon, die Art, wie Kirche funktioniert. Kennen schon viele Menschen, sie haben ein Beziehungsnetz, sie können eigentlich starten. Und andererseits ist es manchmal genau auch wichtig, dass jemand von aussen kommt, mit einem neuen Blick, einer Art Umvoreingenommen, keine Seilschaften bestehen, nichts, kommt einfach ein und sagt, du, das fällt mir auf, ich mache das so, warum macht ihr das so? Das kann auch sehr helfen. Ich glaube, da ist Stichwort passend. Also je nach Situation und nicht einfach nach Schema X. Mhm.
Wenn du jetzt sagst, dass ihr Leute habt aus eurer eigenen Reihe, die bei euch schon in der Gemeinde gewesen sind, die dann anfangen zu arbeiten, tut ihr das auch bewusst fördern, dass Leute überhaupt auf die Idee kommen, man könnte ja auch beruflich in diese Richtung gehen und, ich weiss auch nicht, Theologie studieren, Sozialdiakonin werden oder so.
Ja, es ist aktiv würde ich nicht sagen, aber wir haben jetzt die letzten paar Jahre einen Fulltime-Stream gehabt. Das heisst, wir haben Menschen, die Theologie studieren oder am TDS sind oder irgendwo sind in einer Ausbildung mit der Aussicht darauf, mal voll oder teilzeitlich in eine Gemeinde einzusteigen. Die haben mich gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, sich ab und zu zu treffen mit uns. Das war ein Sozialdiakon gewesen und meine Frau und ich. Und wir haben dann Leute eingeladen. Mal haben wir den Lukas Kundert eingeladen, unseren Kirchenratspräsident. Mal haben wir den Stefan Schweier eingeladen von der STH. Einfach, wir haben Leute eingeladen, wo wir gedacht haben, das könnte für unsere jungen Männer und Frauen spannend sein, solche Leute mal zu hören, zu sehen, und das könnte inspirierend sein. Und der andere Gedanke ist natürlich auch der gewesen, dass sie sich untereinander kennenlernen und austauschen. Also ein Stück weit haben wir dann ein bisschen als Netzwerkhilfe funktioniert. Und wir haben natürlich auch immer versucht, etwas reinzugeben von uns selber. Also wir haben dem das Gold Nugget genannt vom Abend. Was haben wir gelernt in dieser Zeit, seit wir in der Gemeinde rein sind? Und so die Kombination haben wir einfach gehofft, sie können zu ermutigen. In dem Sinn kann man sagen, indirekt schon, aber direkt, dass wir jetzt irgendwie vorgestanden werden und gesagt haben, also wir möchten das unbedingt, das haben wir nicht. Wir haben allerdings auch Stellen, also Teilzeitstellen, die wir gerne kombinieren, also wo die Möglichkeit da ist, wenn jemand eine Ausbildung macht, Teilzeit, Studium oder eine andere theologische Schule, dass er dann den anderen Teil kann bei uns arbeiten kann. Und so möchten wir eigentlich auch junge, angehende Mitarbeitende fördern, in dem Sinn, dass sie ein Bild bekommen, so kann es sein in einer Gemeinde, wenn etwas funktioniert, wenn etwas lebt und dann vielleicht mit einem guten, positiven Bild auch nicht mehr hingehen gehen arbeiten später.
Mhm. Das tönt aber doch nach einem gewissen Konzept.
Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, es ist also nicht so wenig, was ihr macht.
Ja, wir haben es vielleicht noch nie so genannt.
Und nochmal zu den quasi extern Angestellten. Wenn ich dich richtig verstanden habe, würdest du meine These bestätigen, die ich schon seit längerem habe, auch mehrfach in den Podcasts ist das gekommen, dass es eher einfacher ist, externe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzustellen, wenn man klar kann sagen, was man eigentlich will, wenn man eine klare Vision hat.
Ja, ich würde sogar sagen, das gilt für die, die von der Kirche selber kommen und für die, die von extern kommen. Ich glaube, das wird je länger, je wichtiger, weil wir können in der Kirche nicht mehr einfach, sagen wir mal, grundsätzlich uns aufs Steuersubstrat lehnen, sondern die Leute müssen wissen, warum kommen sie da an. Und wir müssen auch wissen, dass das, was wir da leben, für sie gut ist und dass sie es unterstützen wollen. Also würde ich voll unterstützen.
Für euch in der Gellerkirche sind Glaubenskurs wichtig, wenn ich richtig informiert bin. Warum?
Ja, gut. Das ist schon wichtig gewesen, bevor ich da bin. Aber mir persönlich ist es auch sehr wichtig. Ich glaube einfach, dass eine Kirche grundsätzlich eine offene Tür muss haben. Also, das ist jetzt in einem Bild geredet. Eine offene Tür, dass eigentlich wir müssen parat sein müssen, um jederzeit Rechenschaft zu geben über unseren Glauben, über unsere Hoffnung, die wir haben. Das lesen wir ja auch im Neuen Testament. Und ich frage mich dann immer, ob die Leute sich noch erinnern mögen, wie überhaupt Kirche entstanden ist. Also ich meinte, sie sei eigentlich durch das Zeugnis von den Menschen, die zum Glauben gekommen sind, respektive durch Evangelisation entstanden. Wie kommt es dann dazu, dass wir heute denken, ja, ich merke immer wieder, so eine Mission und Evangelisation wird fast ein bisschen in die Schamdiecke gestellt. Dabei ist es eigentlich unsere Herkunft. Das ist eigentlich, gehört zu unserer DNA als Kirche. Mhm. Und von dort her ist für mich völlig klar, wir machen jetzt da schon ganz lang Alpha Life in der Gellerkirche. Und vor meiner Zeit hat es das schon ganz lang gegeben. Und es hat nie einen Unterbruch gegeben. Also, und jetzt haben wir gerade letzten Freitag das Alpha-Fest gefeiert, also Abschluss von einem Kurs. Das läuft bei uns eigentlich durch. 2 Kurse pro Jahr. Nächstes Jahr sind es jetzt sogar 4 noch. Die Jugend und junge Erwachsene kommen dazu, die machen selber einen Kurs je. Für uns ist es eigentlich klar, es muss einen Eingang geben, es muss auch, wenn jemand in eine Kirche kommt, wie die Gellerkirche, und das passiert immer wieder mal, und sagt, ich weiss eigentlich von nichts, ich bin zufällig da angekommen, kann man sich irgendwie näher mit dem Thema Glauben beschäftigen, dass wir nicht sagen, oh ja, das ist ein bisschen schwierig, ja, Leute mal an einem Sozialdiakon, vielleicht hat er mal einen Termin oder an einem Pfarrer, sondern jawohl, es gibt eine Möglichkeit, in 2 Monaten startet da wieder ein Kurs, da kannst du in einer lockeren Atmosphäre mit anderen zusammen dich diesen Themen mal widmen, bevor du kurz vor dem Sterben bist und da keine Energie mehr hast dazu, sondern jetzt, wo du noch fit bist. Mhm. Und ich weiss nicht, wie euch das geht, aber ich habe den Eindruck, heute ist es schwierig, wenn du in der Gesellschaft davon redest, dass du an Gott glaubst, dann kommt schon fast ein bisschen die Antwort, geht es dir noch gut, brauchst du irgendwie Hilfe, oder? Und an so einem Kurs wie Alpha Life ist es mal möglich, ganz schamfrei über diese Themen zu reden, ohne dass du gerade verdächtigt wirst, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt.
Mhm. Und in dem Fall habe ich das richtig verstanden, dass in diesen Kursen vor allem Leute teilnehmen, die jetzt noch nicht so fest bei euch in der Kirche schon eingegliedert sind, sondern eigentlich eher noch einen Weg, wie man von außen mal so einen Einstieg findet in die Gemeinschaft.
Ganz genau. Das ist so. Du sagst eher noch nicht so, in der Kirche, es kann zwar sein, dass sie einen Glauben haben oder einen Glauben gehabt haben und dann durch irgendein Erlebnis enttäuscht worden sind und ganz lange Abstand gehabt haben, haben wir jetzt gerade gehabt in diesem Kurs, und dann nach 30 Jahren wieder mal den Schritt wagt in eine Kirche aus irgendwelchen persönlichen Schicksalsgründen und dann wie nochmal ein neues Bild bekommen von der Kirche und auch wieder vom Glauben. Also, es ist spannend. Ich glaube, er ist ausgerichtet auf Menschen, die wenig mit der Kirche und mit Gott zu tun haben, aber er passt interessanterweise doch auch für ein breites Publikum.
Hm.
Mhm.
Und ich glaube, der Grund ist eigentlich der, dass Gott den Menschen individuell begegnet. Dort, wo sie es brauchen.
Mhm.
Wenn ich dir jetzt zulasse, dann denke ich, das ist möglicherweise auch der Vorteil von dem, dass wir so eine grosse Gemeinde sind. Wir bieten auch einen Glaubenskurs an, einen im Jahr, aber das ist jedes Mal ein grosser Aufwand für mich zum Beispiel, als angestellter Pfarrer, für das ganze Team. Und ihr schafft das mehrfach im Jahr. Das ist wahrscheinlich dann auch der natürliche Vorteil von einer grossen Gemeinde gegenüber einer kleinen.
Ja, ich würde sagen, das stimmt. Also grundsätzlich, wenn mehr Leute rum sind an einem Ort, ist auch die Chance grösser, dass sich Interessierte finden für einen Kurs. Ich würde aber nicht sagen, dass es für uns kein Aufwand ist. Es ist immer auch wieder, ja, mit Bangen, mit Betten, mit Organisieren, mit Nachfragen verbunden, der Teil. Können wir in der Kirche nicht auslassen. Aber natürlich, das Einzugsgebiet ist grösser grundsätzlich. Aber ich würde auf keinen Fall sagen, dass ein Kurs mit ein, zwei Personen nicht sehr, sehr gut kann sein. Ich habe da immer noch den Niki Gamble im Ohr, jetzt von der HDB, der den Kurs gegründet hat, Alpha Life, der hat gesagt, unser Kurs hat mit 4 Teilnehmern angefangen. Und ist dann so gross geworden. Und da denke ich immer, 4 Teilnehmer, das könnten wir vielleicht schaffen. Und von dort her, ich glaube, Gott schaut, in dem Sinn ist er nicht in dem Sinn ein CEO, sondern er schaut auf den Einzelnen. Und auch wenn es für 2 Personen ist, wo wirklich er kann in so ein Leben einziehen und kann Veränderung schenken, positive, ist das ganz sicher ein Gewinn für eine ganze Kirchengemeinde.
Jetzt, Alpha Life hat ja auch einen starken Teil, einen grossen Teil über den Heiligen Geist. Was spielt der Heilige Geist für euch als Kirche für eine Rolle?
Ja, das ist eigentlich eine lustige Frage, weil das wäre ja wie die Frage, was spielt Gott für euch, die Kirche, für eine Rolle? Der Heilige Geist ist ja Gott oder gehört zu der Heiligen Dreieinigkeit. Ich denke, heute ist ja das Stichwort ganzheitlich in unserer Gesellschaft und ich denke, es wäre sehr schade, wenn man Gott nur reduzieren will auf den Vater und den Sohn. Mal einfach theologische Anmerkung. Aber konkret ist es schon so, dass wir nach dem Bild leben, die Ernte ist reif, aber Mitarbeiter sind wenig, betet für Mitarbeiter. Und das heisst eigentlich, wir, ich weiss nicht, wie ihr das erlebt, aber manchmal kann man ja auch den Eindruck bekommen, nein, die Ernte ist ja gar nicht reif. Es kommen ja gar nicht viel. Eben, man bringt kaum einen Alpha zusammen oder was es dann ist. Und da stellt sich auch die Frage, wieso hat dann Jesus das gesagt? Ist das eigentlich da einfach ein bisschen ein Boom gewesen und jetzt ist es halt anders? Oder steckt mehr dahinter? Und ich glaube, es steckt mehr dahinter. Ich glaube, es steckt dahinter, dass dem die Ernte reif ist, wo eine scharfe Sichel hat. Und eine scharfe Sichel bedeutet eigentlich Leben unter dem Reden und der Leitung vom Heiligen Geist. Ich kann vielleicht ein kleines Beispiel erzählen. Ein Sohn von uns ist in einen Süßwarenladen gegangen und hat also zum Thema Straßenevangelisation. Und hat die Verkäuferin angesprochen. Und zwar hat er sie angesprochen, weil er 3 Sachen gehört hat über ihr Leben. Und hat dann das im Gespräch eingebracht, ob das könne stimmen, ob das und das und so und so und so und so. Und die Frau ist völlig, wie soll ich sagen, überrascht gewesen, erstaunt gewesen, fast ein bisschen verschrocken. Wie kann der Mensch das wissen? Und das hat sofort ein tiefes Gespräch gegeben und eine Offenheit gegeben, wo man sonst vielleicht noch, sagen wir mal, 10-mal Kirchenkaffee vielleicht könnte erreichen. Und das ist etwas, was mich stark beschäftigt. Wo können wir, oder was können wir dazu beitragen, dass wir in dieser Ernte eine scharfe Sichel bekommen? Das heisst, dass wir nach dem Reden von Gott, vom Heiligen Geist, leben. Wir sehen das einmal ja wieder in der Bibel selber. Jesus sagt dann irgendwann zu dieser Frau am Brunnen, geh mal deinen Magen holen. Und das war wieder der Aha-Moment für die Frau. Also es ist nicht einfach nur, sie hat ja gespürt, dass Jesus irgendwo durch sie wertschätzt und es gut meint mit ihr. Und das ist so, sind so die Momente, wo ich glaube, da können wir alle zulegen, egal in welcher Kirche oder in welcher Institution wir überhaupt sind. Und das ist für mich so ein bisschen der Punkt, ja, der Heilige Geist spielt eine wichtige Rolle und ich glaube, es sollte noch eine wichtigere Rolle spielen.
Mega cool.
Jetzt, Kirchgemeinde mit Ambitionen, das ist ja Beilein von unserem Podcast. Und ihr seid ja so eine Kirche mit Ambitionen wie die Gellertkirche, nehme ich an, die haben ja auch Probleme, nehme ich jetzt öfter mal an. Stimmt das?
Leider ja. Wir haben etwa 100 Probleme. Du kannst wählen, über welches das wir reden sollen. Nein, auf jeden Fall. Also ich glaube, sobald der Chile nicht einfach sagt, wir wollen jetzt verwalten, wir wollen jetzt ein bisschen schauen, dass alle ein bisschen glücklich sind und schauen, dass wir über die Runden kommen und wieder ein Jahr mehr mit einem einigermaßen schwarzen Null abschliessen, dann ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber wenn man ein Chile ist, der gerne möchte Ziel erreichen, also nicht nur Menschen bei den Stangen behalten, dann gibt es natürlich immer Herausforderungen. Und wir sehen uns einfach so, dass wir eine Mission haben. Und zwar ist das die Mission, die Gott hat. Also wir möchten uns gerne in die Mission von Gott einstellen für die Welt. Also sich eins machen mit seiner Sehnsucht, mit seinen Wünschen, mit seinem Willen. Ich sage es mal so, dass das Vaterhaus soll voll werden, oder? Und von dort her, das bringt immer wieder Herausforderungen, dass man in Sachen investiert, wo vielleicht andere finden, das ist doch nicht nötig, das braucht es doch nicht. Oder, dass wir, ja, dass wir neu mit Schwerpunkt legen, wo jetzt das vielleicht nicht gerade einfach für alle so klar ist, man könnte da einen Schwerpunkt legen. Dass auch Menschen gibt, die finden, man sollte jetzt einen anderen Schwerpunkt legen, in der Kirche selber. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Und wir sind einfach am Weg finden miteinander und finden immer wieder. Und von dort her, ja, auf jeden Fall gibt es immer wieder Herausforderungen. Ich denke manchmal, könnten wir es nicht einfach mal ein bisschen geradeaus schaffen, oder? Aber offenbar ist das in der Entwicklung eben immer nicht so. Sondern wenn man möchte entwickeln, dann ist man immer vor Herausforderungen gestellt.
Da nimmt es mich jetzt gerade noch Wunder. Also du hast jetzt davon geschwätzt, eben grundsätzlich, ihr habt eine relativ klare Vision, aber die Art und Weise, wie dass man dann die Vision umsetzt oder die Schwerpunkte, die man hat, das wird sich ja auch entwickeln. Tun ihr das fest mit all den Menschen, die sich als Teil sind von der Gemeinde, zusammen so ein bisschen festlegen? Oder ist es eher so Gemeindeleitung, die Angestellten, die sagen, so, jetzt gehen wir mal so in die Richtung?
Das ist eine gute Frage, die du stellst. Da würde ich jetzt sagen, haben wir es jetzt nicht so gut gemacht gehabt. Wir haben jetzt das mehr in einem Leitungskreis entwickelt und dann nachher versucht, das zu implementieren. Und jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wir hätten das besser, breiter angefangen und mehr miteinander entwickelt. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Learning, das wir haben in der Gellerkirche. Ich würde jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, mehr in der Breite anfangen.
Jetzt, du bist, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennt, leitender Pfarrer oder so etwas wie Senior Pastor, wenn man das in den USA würde nennen. Du hast ein grosses Team, wo du letztlich die Verantwortung dafür hast. Und mich nimmt Wunder, wenn man so ein grosses Team leitet, wie bleibt man einfach gesund dabei?
Ja, also bei uns heisst das Gemeindepfarrer, jetzt in der Gellerkirche, was du gesagt hast. Ich kann vielleicht da dazu noch sagen, dass wir gerade im Moment auf der Suche sind nach einem Leiter, nach einer Leiterin Gemeindeorganisation, weil wir doch auch gemerkt haben, dass eben aber eine gewisse Komplexität und auch mit einer gewissen Gabenlage, die ich jetzt habe als Gemeindepfarrer, so einen Schritt wichtig und gut ist. Und das wäre jetzt so ein bisschen mal strukturell eine Antwort vielleicht, wenn es eine gewisse Größe erreicht. Sonst, ich persönlich, ich sage, wie ich gesund bleiben kann, ist Menschen lieben, Gott lieben. Also, warum mache ich alles? Um was geht's eigentlich? Was ist eigentlich meine innerste Motivation? Und wenn ich über dem klar bleibe, das ist, glaube ich, etwas, was mir hilft. Also, das heisst, ich mache es von Herzen oder ich mache es nicht. Und persönlich ist mir ganz wichtig, unsere Ehe pflegen. Also jetzt für die von uns, die verheiratet sind, ich finde das etwas vom Wichtigsten. Ich bin einmal in einer Gruppe mit meiner Frau zusammen vor vielen Jahren und da hat die Frau gesagt, sie hätte einen Traum gehabt und hat uns den erzählt. Und sie hat gesagt, es sei ein Dieb eingebrochen in die Stube, wo wir zusammengekommen sind als Pastoren. Und der Dieb hätte nichts gestohlen, außer unsere Ehering, also von allen die Ehering. Und das ist mir eingefahren, weil ich dachte, ja genau, das, egal wo du bist, was du machst und in welcher Situation, dass du in einer Gemeinde je wirst sein, das darf nicht passieren. Und das leben wir. Und dann das andere, Freundschaften pflegen. Also ich bin nicht einer von denen, der sagt, man sollte keine Freundschaften anfangen in einer Gemeinde. Ich weiss, es ist ein Risiko, aber das andere Risiko ist noch grösser, keine Freunde zu haben. Und klar kann man auch außerhalb Freunde haben, ich sage nichts gegen das, aber eben nicht in der Gemeinde. Und dann Ausgleich, Hobbys, Sport, lernen zu delegieren und zu organisieren. Ich mache jetzt gerade eine Weiterbildung im Organisieren. Aber im Ganzen hat und gibt sich Mühe, würde ich sagen. Also ich glaube, ich habe eine innere Uhr, wo ich spüre, jetzt wird es zu viel, jetzt muss ich zurück mit dem Gas.
Hast vorher gesagt 59, das heisst so rein, wenn man jetzt bis 65 rechnet, bleiben dir 6 Jahre. Wo hast du den Eindruck, dass die Gemeinde sollte stehen in diesen 6 Jahren?
Also nach diesen 6 Jahren? Ja,
genau.
Wow, gute Frage. Ich würde mich freuen, wenn die Gemeinde gegen ihn in einer Einheit und in einer Wertschätzung und in einer Gabenorientierung kann bleiben und noch mehr wachsen. Und gegen aussen wirklich sagt, wir wollen so leben, dass wir die Hoffnung für eine Welt sein können, wo jetzt gerade im Moment wirklich nicht gerade so viel Hoffnung hat. Also, dass etwas ausstrahlt, dass etwas attraktiv ist, anziehend ist, in Bezug auf den wunderbaren Gott, der uns über alles liebt. Ich glaube, wenn das noch mehr wachsen will und auch wenn unsere Organisation so aufgestellt ist, also dass zum Beispiel die Person jetzt am Arbeiten ist, die ich vorher erwähnt habe, Leitung Gemeindeorganisation, und dass wir eine gute Nachfolge gefunden haben für meinen Pfarrkollegen und mich, er ist in einem ähnlichen Alter, also es wird dort einen grösseren Wechsel geben um diese Zeit herum, dass wir das frühzeitig sauber planen können und schon anfangen in diese Richtung zu arbeiten, bevor wir dann weg sind. Das wäre mein Glaubensanliegen.
Sehr cool. Dann kommen wir jetzt schon zu der letzten Frage, die wir jeweils allen unseren Gästen stellen. Und zwar würden wir gerne wissen, was gibt dir Hoffnung für die Kirche?
Ja, was gibt mir Hoffnung für die Kirche? Das ist gar nicht die Frage. Was gibt mir Hoffnung für die Welt? Das ist die Frage.
Ui, jetzt aber.
Deep.
Weil Kirche, das heisst die Herausgerufenen, die haben ja eine blendende Zukunft vor sich. Es wird nichts anderes mehr geben am Schluss, als die neue Welt von Gott oder als das Reich von Gott oder wie immer das man es will nennen oder als Kirche, als der Leib. Nein, das ist das, was absolut Zukunft hat. Nein, die Frage ist, die Hoffnung, die wir haben müssen, ist doch die für die Welt, die viele Menschen von Gott noch nicht kennen. Da müssen wir unsere Energie einstecken, sie zu erreichen, weil ich glaube, und da bin ich jetzt vielleicht naiv, wenn ich das so sage, aber ich glaube, dass wenn ein Mensch merkt, wer Gott wirklich ist und wer Gott für ihn oder für sie ist, dann ist der Fall in den allermeisten Fällen klar. Ja, natürlich nehme ich das Angebot an. Darum ist für mich nicht die Frage, ob es eine Hoffnung für die Kirche gibt. Die ist schon beantwortet. Es ist nur eine Frage, ob wir eine Hoffnung für die Welt haben.
Mega schön.
Das ist doch ein guter Schluss für das Gespräch. Dankeschön vielmals, Dominik Reifler. Dankeschön, dass du mit uns geschwätzt hast.
Ja, merci vielmals.
Das war sehr gern gewesen. Sehr gern gewesen.
Gut, wir sind zurück im Studio. Anna, was ist dir geblieben von diesem Gespräch mit Dominik Reifler?
Etwas, was mir aufgefallen ist, ist, wo er erzählt hat, von, wie sie sich finanzieren, dass sie einen Förderverein haben und er dann ein bisschen erzählt hat, wie das so zustande gekommen ist, dass sie das überhaupt nicht aus einer Sparhaltung rausgemacht haben. Also nicht im Sinn von, ah, wir haben irgendwie in Zukunft wahrscheinlich zu wenig Geld, wir müssen jetzt anfangen, da einen Förderverein aufzubauen.
Das ist die aktuelle Diskussion, oder?
Ja, genau. Das ist ja das, was häufig darum geht. Wo ich auch merke, wenn ich mit Leuten darüber rede, ist zuerst mal so die Haltung, ah ja, wir können ja im Moment das noch finanzieren, was wir machen.
Ja.
Und sie haben aber eine Zukunftsvision gehabt, die noch grösser war als das, wo sie jetzt drinstehen und sagen, hey, wir wollen eigentlich noch etwas aufbauen.
Ja.
Und nicht nur das erhalten, was wir jetzt haben. Und für das brauchen wir mehr Geld.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr hilfreich ist, um dann auch Leute zu gewinnen, um in das zu investieren, weil man irgendwo einen Drive hat und eine Dynamik, die etwas aufbauen will, wo etwas lebt. Und da, ja, tun sich die Leute dann wahrscheinlich lieber einklinken, als wenn es nur darum geht, so ein bisschen schauen, dass man das noch erhalten kann, was da ist.
Ja, 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 das ist ein guter Punkt.
Und das Zweite, was mir einfach aufgefallen ist, ist schon, sie haben halt sehr eine lange Tradition, eben so, wie er es erzählt hat, wirklich so eine lange Tradition von einer theologischen Richtung, die immer ein bisschen gleich geblieben ist.
Mhm.
Und das hilft sicher, zum auch eine Vision aufbauen, zum irgendwo das Profil schärfen, dass es nicht etwas ist, was von heute auf morgen passiert, dass man kann sagen, so sind wir jetzt, sondern dass das über eine längere Zeit wächst und dann natürlich auch die Leute anzieht, wo sich mit dem identifizieren. Ja, und sie natürlich das als Gemeinde eigentlich schon von Anfang an, seit sie als Quartier, als Kirche existieren, dass so war.
Also quasi, dass, wenn es dann darum geht, einen neuen Pfarrer zu wählen, dann nicht eine völlig neue Vision kommt.
Genau, ja.
Sondern dass man dort auch thematisch und von der Ausrichtung her gleich bleibt und jemanden sucht, der dort anpasst. Ja.
Mhm. Und dass nicht unbedingt ein Mehrwert ist, wenn man sich möglichst breit aufstellt, sondern halt, ja, schaut, was ist unser Profil und wer sind wir. Ja, was hast denn du mitgenommen, Lukas?
Ja, ich habe es sehr lustig gefunden, wie wir quasi haben müssen rausknüspeln, dass sie doch ein sehr eigentlich ein klares Konzept haben, wie sie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördern, so die ganze Leiterförderung, wo du zuerst kommst, ja, wir sind einfach so ein bisschen da, und dann aber mit der Zeit hast du gemerkt, nein, die haben schon ein klares Profil, auch dort, und eine klare Vision. Und speziell eindrücklich hat mir gedacht, dass bei ihnen sehr wohl auch, mindestens implizit, nicht so ausgesprochen, wie sie jetzt bei mir haben, oder bei uns im Klecki, aber doch implizit auch auf dem Radar ist, wenn es darum geht, eine Stelle zu schaffen, komm, wir schauen doch zuerst einmal, ob wir selber jemanden haben und je nachdem vielleicht auch Menschen bewusst aufbauen für das, dass sie einmal könnten angestellt werden. Also ich habe gerade gestern mit unserem Jugendarbeiter geredet, wo wir dann auch noch über ein, zwei von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geredet haben, wo ich dann gesagt habe, du, der und der, wäre das allenfalls auch mal jemand, wo man könnte für ein kleines Pensum als Jugendarbeiter oder so anstellen. Das ist bei uns am Radar und bei Ihnen offenbar auch. Also nicht einfach nur mehr quasi, da wollen wir eine Stelle und dann schreiben wir aus, sondern auch können wir Leute aus unserer Kirchgemeinde, aus unserer Jugendarbeit aufbauen, wo wir dann irgendwann auch je nachdem anstellen können, wenn es passt. Das finde ich ein Horizont, wo, gerade wenn man redet von Pfarrmangel und so weiter, da werden wir wahrscheinlich auch noch mehr müssen zurückgreifen auf Leute, die wir selber aufgebaut haben.
Ja. Ja, dann wären wir jetzt am Ende dieser Episode und auch am Ende dieser vierten Staffel. In der nächsten Staffel werden wir über ein paar Bücher reden, die wir sehr wichtig finden für den Gemeindebau.
Genau. Das dann am nächsten Mal. Jetzt aber ist mal Schluss für heute. Das war es von der Episode 9 in der Staffel 4 mit Gästen. Das mal mit dem Dominik Reifler von Aufwärts stolpern, einem Podcast für die Kirchgemeinde mit Ambitionen. Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Radioempfängerin auch nächstes Mal wieder einschalten.